Audio Now.
Erst Tegernsee, dann Köln. Wir waren wieder unterwegs.
Wir waren unterwegs bei einem Vortrag und es ging um das berühmte Metaverse.
Tja, viele reden drüber, wenige waren erst drin. Das könnte aber auch daran liegen, dass das Metaverse noch gar nicht existiert. Zumindest sagte das Thomas Riedel, der da den Vortrag gehalten hat.
Ja, war ganz interessant, die Sache. Viele werden sich sicher fragen, was ist das Metaverse? Das frage ich in Redaktionssitzungen hier auch immer, wenn Kollegen mit Themenideen kommen zum Metaverse. Da hat wieder eine Firma investiert im Metaverse und Millionen für Grundstücke dort ausgegeben. Frage ich immer, wo ist denn der Eingang zum Metaverse? Hast du den Eingang schon gefunden?
Nee, gefunden habe ich den noch nicht. Aber das Spannende daran ist ja, dass viele Unternehmen an einer Experience, wie das so schön heißt, arbeiten. Und wenn man die alle miteinander verknüpft, könnte es ein Metaverse geben.
Ja, der Thomas hat so ein bisschen philosophiert darüber, was könnte das Metaverse mal sein, irgendwann zukünftig. Er hat das ein bisschen an Science-Fiction-Romanen aufgemacht, die diese Begrifflichkeiten ja vor Jahrzehnten schon hochgeworfen haben. Und es ist also nicht neu, aber es gibt es halt noch nicht. Und wir wissen alle noch nicht so richtig, was kommt da? Ist das alles nur ein Marketing-Gag von Herrn Zuckerberg?
Ja, dann ist es aber schon ein erfolgreicher. Das werden ja schon wirklich hohe Summen investiert in das sogenannte Metaverse. Ein Thema, das uns auf jeden Fall auch im Podcast nochmal beschäftigen wird. Wir werden auch den Thomas nochmal einladen und dann
darüber mal reden.
Ja. Heute geht es aber um was anderes und zwar um das möglicherweise bessere PowerPoint. Wer weiß?
Ja, wer kennt nicht PowerPoint und hat sich damit schon ziemlich viel geärgert über langweilige Präsentationen, ja, und deren Herstellung vor allen Dingen.
Ja, und unser heutiger Gast ist ein sehr guter Freund von Frank Thelen. Mhm. Wir sind gespannt. Viel Spaß.
Wenn jemand in Deutschland Elon Musk wird, dann Daniel Wiegand. Wenn man sich auch im Bereich im Business einfach so die erfolgreichsten Unternehmen der Welt anschaut, beispielsweise Apple und Tesla, die haben quasi die Kunst des Präsentierens ja perfektioniert. Ja. In Apple Keynotes schalten sich Millionen von Kunden ein. Wenn Elon Musk mal eine Präsentation hält über ein neues Auto, das potenziell in 10 Jahren auf den Markt kommt, schalten da Millionen von Zuschauern ein.
Heute reden wir mal mit einem Gründer und Investor, der, boah, kann man vielleicht sogar sagen, Technologie quasi in den Genen hat. In den vergangenen 150 Folgen gab es bisher nur wenige Gäste, die so viel gegründet haben und investiert haben und da so viel Erfahrung aufweisen konnten.
Ja, und während sonst Frauke oft schon ihre westfälische Heimat hier hervorhob.
Ostwestfälisch.
Ostwestfälisch, ja, da darf Icke endlich auch mal richtig Berlin an. Unser Gast stammt nämlich aus Brandenburg an der Havel. Das ist ja schon fast meine Heimat. Die Brandenburger und die Berliner verbindet ja so ein wenig eine Hassliebe. Das kenne ich. Ich selbst habe lange Jahre in Königs-Wusterhausen gelebt, bevor es nach Berlin zum Studium ging. Damit genug von uns. Ich begrüße nun Christian Reber. Hallo.
Ja, vielen lieben Dank. Dankeschön.
Ich stelle dich einmal ganz noch kurz vor. Du hast studiert an der Vom Hochschule für Ökonomie und Management. Haben wir übrigens schon wieder eine Gemeinsamkeit, habe ich auch studiert. Und dann kam das Startup Wunderlist dazwischen. Ne? Dann ging die Geschichte los. Wunderlist verkauft, Head of Marketing bei Lilium, Partner bei Freigeist. Das ist Frank Thelen. Superlist gegründet und aktuell hast du noch Pitch gegründet und bist dort auch CEO. Das mal so die Kurzfassung.
Ja, das ist ja ein ordentlicher Lebenslauf. Investor, Gründer und so weiter. Was macht denn mehr Spaß? Geld ausgeben oder Geld anlegen?
Jetzt müsste man den Unterschied klar definieren. also quasi die Frage ist ja, macht Gründen mehr Spaß oder investieren? Ja, für mich macht beides tatsächlich sehr viel Spaß. Also Teams aufzubauen, Produkte zu entwickeln, ist persönlich echt meine Leidenschaft, schon seit meiner Kindheit. Und investieren ist für mich so eine Art zusätzliche Möglichkeit, irgendwie digitale Jobs zu kreieren, in Europa, aber auch in den USA, in Deutschland. Und ist so eine zusätzliche Form, um intellektuell am Ball zu bleiben, quasi.
Wir haben gelesen, dass du insgeheim mal der nächste Bill Gates werden wolltest. Ist es noch so?
Also tatsächlich hat meine Karriere so begonnen, dass ich mit irgendwie 12, 13 angefangen habe, mir selber Programmieren beizubringen. Und in der Zeit kam so ein Buch von Bill Gates raus, Der Weg nach vorn, wo er so darüber berichtet hat, wie in der Zukunft wir alle nur noch über Wireless Connections irgendwie surfen und so. Also da war WLAN quasi noch nicht erfunden. Und mich hatte dieses Buch damals total inspiriert. Und Bill Gates war zu der Zeit tatsächlich eine wahnsinnige Inspiration für mich. Und der Moment 2015, als wir damals Wunderlist an Microsoft verkauft haben, war schon extrem emotional. Kann mich noch erinnern, damals stand ich im Headquarter in Redmond und hatte quasi echt mit Tränen in den Augen erklärt, dass es für mich immer noch unglaublich ist, dass ich so als Ostdeutscher und Brandenburger jetzt hier im Headquarter von Bill Gates stehe und Teil des Managements bin. War schon surreal. Danach, also zu der Zeit war tatsächlich mein unternehmerisches Vorbild schon Steve Jobs, also habe quasi die Seiten gewechselt.
Ja gut, die haben ja auch gewisse Verbindungen. So
gesehen. Gewisse Ähnlichkeiten, ja. Ja, würde sagen, heutzutage vermutlich der großartigste, erfolgreichste Unternehmer der Welt ist vermutlich Elon Musk und auf jeden Fall unternehmerisch großes Vorbild.
Aber ganz kurz, hast du Bill Gates denn auch getroffen?
Einmal, ja.
Naja, immerhin.
Immerhin.
Da strahlt er.
Ja, also zu der Zeit, die Microsoft-Phase war auf jeden Fall besonders für mich, weil bezeichne mich selbst immer so als unemployable. Für mich ist es einfach extrem schwierig, mich irgendwie anstellen zu lassen, weil meine Mission immer schon da war und ich immer Produkte entwickeln möchte und mich so damals in einem Großkonzern zurechtzufinden mit irgendwie 28, 29 war total kompliziert, weil ich dieses politische Spiel überhaupt nicht verstanden habe. Mhm. Und für mich war quasi eine Firma gründen und Geld einsammeln und Produkt bauen viel einfacher, als in einem Großkonzern rauszufinden, wie kriegt man jetzt hier Budgets, wie stellt man Mitarbeiter ein, wie
wo mache ich eigentlich die Reiseabrechnung hier?
Genau. und quasi mein eigener Herr zu sein, war daran war ich halt gewohnt. Wie gesagt, im Großkonzern zu arbeiten, ist schon eine Herausforderung. Jetzt bin ich ja noch ein bisschen älter und insofern sollte so eine Sache nochmal passieren. Vielleicht klappt es dann besser, aber ja.
Du hast ja mit Wunderlist und jetzt auch Pitch, können wir dann auch noch sprechen. Eher Software gemacht. Jetzt sprachst du Elon Musk an. Also siehst du da Verbindung zwischen so Produkt wie SpaceX oder Tesla und dem, was du gemacht hast? Also kann man da Parallelen ziehen oder ist da eher der Unternehmertyp als Vorbild?
Also der Unternehmertyp ist ein wahnsinniges Vorbild. Die beeindruckende Leistung ist ja irgendwie, dass Elon Musk mit Zipcar, hieß die Zipcar, irgendwie so ähnlich, und dann PayPal so spannende digitale Businesses entwickelt hat und dann irgendwie Unternehmen gegründet hat, die ja quasi undenkbar waren zu der Zeit. Also SpaceX und Tesla insbesondere, aber die Not Boring Company und auch so eine Twitter-Akquisition ist halt einfach, da wird man halt teilweise sprachlos. Und ich vergleiche mich da nicht mal im Ansatz, sondern eher ist für mich halt einfach eine Inspiration. Damals, als ich Wunderlist verkauft hatte, hatte durch Zufall über Frank Thelen, die Gründer von Lilium, kennengelernt und durfte da sehr früh in der ersten Runde quasi mit investieren. Und als wir dann quasi da habe ich ja quasi zum ersten Mal die Seiten wechseln können, von Gründer zu Investor. Und Lilium entwickelt quasi senkrecht startende Elektrojets. Da war für mich so dieses Gefühl da, oh wow, man kann in Deutschland echt krasse Sachen entwickeln mittlerweile.
Ja, der Frank spricht ja auch mal von Daniel Wiegand, heißt er doch, ne? Also als der deutsche Elon Musk ein bisschen.
Ja, hundertprozentig. Also wenn Lilium ist ja immer noch irgendwie in einer relativ frühen Phase vor quasi Produktion der finalen Jets. Aber wenn Lilium funktioniert und die Produktion anläuft, dann ist Lilium einfach eine unfassbare unternehmerische Leistung. Also wenn jemand in Deutschland Elon Musk wird, dann Daniel Wiegand.
Ja, das wäre nochmal ein eigenes Thema, glaube ich.
Er ist ähnlich medienscheu, sagen wir mal so.
Ja.
Das ist schwierig. Aber
er ist einfach sehr busy. Nicht unbedingt medienscheu, aber tatsächlich echt beschäftigt. Man unterschätzt tatsächlich, wie viel Aufwand so eine Unternehmensgründung tatsächlich ist. Und ja, da muss man sich halt einfach brutal fokussieren.
Ich würde noch mal kurz über Wunderlist sprechen. Das war ja sehr erfolgreich, das Produkt. Ich habe in einem Podcast, den du mal gemacht hast, gehört, 20 Millionen User waren da aktiv, also nicht aktiv, aber gelistet und 3 bis 4 Millionen monatlich aktiv. Das war ja so eine digitale oder ist eine digitale To-Do-Liste als App und so weiter. Was glaubst du, war der Erfolg des Produkts? War es die Einfachheit, einfach dieses Reduzieren auf die simpelsten Sachen und dann machen? Oder
ja, also klar, also warum war die Software erfolgreich? Warum haben viele, viele Endanwender sich Wunderlist installiert? Der Grund war, dass Wunderlist kostenlos war, wunderschöne, simple App, um Listen zu teilen. Wunderlist hat irgendwie privat funktioniert, um Shoppinglisten zu kreieren und irgendwie sich das Privatleben zu managen, aber auch gleichzeitig hat es im Business funktioniert. Also du konntest quasi mit Wunderlist auch deine Teams managen und so weiter. Damit war der Anwendungsbereich halt extrem breit. Aus Unternehmenssicht war Wunderlist auch deshalb erfolgreich, weil wir zu einer Zeit uns gegründet hatten, wo das iPhone gerade an den Markt kam, dann kam der App Store, dann kam iPad und der App Store auf dem iPad und wir waren quasi eine der allerersten Apps überhaupt und haben quasi zur richtigen Zeit das richtige Produkt entwickelt. Ganz offen und unverblümt, aus unternehmerischer Sicht waren wir ja nie profitabel. Wir haben nie ein unabhängiges Softwareunternehmen entwickelt, weil wir quasi vollkommen abhängig waren von Venture Funding. Mhm. Insofern ist für mich die Reise als Unternehmer halt einfach nicht abgeschlossen gewesen und hatte mich immer so unkomplett unfertig gefühlt quasi, so als wäre ich jetzt Fußballspieler und hätte nie ein Turnier gewonnen. Und deshalb hat es mich halt relativ schnell, also nach ungefähr 2 Jahren dann wieder auf diese Laufbahn gezogen, um wieder Unternehmen zu gründen und ja, daraus ist halt dann Pitch entstanden.
Ja, da kannst du gleich mal erzählen, was ihr genau macht. Aber ich meine, Wunderlist ist 150 Millionen ja an Microsoft gegangen. Ja. War das dann einfach das Geld, das Argument, okay, dann mache ich nochmal was Neues, werde vielleicht Investor und dann ist das Fußballspiel auch zu Ende?
Sehr gute Frage. Da waren tatsächlich ziemlich viele verschiedene Faktoren, die mich zu der Entscheidung gebracht haben, am Ende Wunderlist zu verkaufen. Also zuallererst war Microsoft tatsächlich extrem interessiert an Wunderlist und hatte quasi klar und offen mit uns kommuniziert, dass sie den Zug verpasst haben auf Mobile. Sie haben keine eigene Plattform wie Google oder Apple. Sie haben sich jetzt entschieden, als Konzern quasi im Bereich Produktivitätssoftware führen zu werden und sie wollen jetzt quasi entweder selber Task-Management-Software entwickeln oder die erfolgreichste Software kaufen. Und Wunderlist war halt eine der erfolgreichsten Produkte in dem Markt. Und da muss man sich dann halt als Gründer entscheiden, nimmt man die Möglichkeit jetzt wahr oder nicht. Und aus der Sicht war die Möglichkeit, Wunderlist für einen soliden Preis zu verkaufen, halt sehr rentabel und hat irgendwie Sinn gemacht. Da kamen aber noch viele persönliche Faktoren hinzu. Also ich war relativ ausgebrannt. Nach 5 Jahren Startup-Rollercoaster war ich komplett am Ende. gesundheitlich nicht in bester Verfassung. Meine Mitgründerin und mittlerweile Ehefrau war schwanger und wir haben unser erstes Kind erwartet. Mein Management-Team damals zu der Zeit bei Wunderlist war nicht mehr unbedingt 100% davon überzeugt, dass wir Wunderlist zum Unicorn weiterentwickeln können und irgendwie eines Tages mal an die Börse bringen können. Und da war halt für mich quasi die Option, entweder verkaufe ich jetzt mein Unternehmen, mein Baby sozusagen an Microsoft, oder ich tausche mein Leadership-Team komplett aus und versuche, diese Firma halt irgendwann an die Börse zu bekommen. Und die Option Microsoft hatte zu der Zeit einfach viel mehr Sinn gemacht, weil mein Gefühl war, dass der Markt zu der Zeit so ein bisschen am Ende war. Also so diese Instagrams und Wunderlists der Welt waren quasi so, der Markt war relativ gesättigt und so, man hat nicht unbedingt, Consumer-Apps waren sozusagen nicht mehr so hot in dem Markt. Und man hat danach, auch direkt nach dem Exit, sehen können, dass zum Beispiel Firmen wie Evernote aus den USA komplett implodiert sind, also einfach es nie geschafft haben, irgendwie an die Börse zu kommen, profitabel zu werden und so weiter. Und in dem Sinne habe ich für mich und für mein Team und für mein Management und für meine Investoren einfach die einzig sinnvolle Entscheidung getroffen. Aber ich habe über ein Jahr mental benötigt, um damit persönlich fein zu sein. Also wirklich zu akzeptieren, dass ich jetzt mein Baby hier quasi an neuen Eigentümer übergeben habe. Spannende Erfahrung. Auf jeden Fall. Hat mich am Ende des Tages zu einem besseren Gründer gemacht, meiner Meinung nach.
Das ist doch gut, wenn man richtigen Zeitpunkt verkaufen und noch was draus lernen.
Ja, genau. Das
ist doch optimal. Ich würde nochmal auf diese Entwicklung der App, also die, wie die funktioniert hat, nochmal eingehen. Hast du dir auch den Eindruck, dass manche das vergessen haben, dass wie das ja begann, 2007 bis 2010, also das iPhone war noch sehr einfach, ja, das war ja intuitiv, die Einstellungen waren noch wenig, die Apps waren einfach, wie Aura auch. Ich habe mittlerweile das Gefühl, das iPhone ist zwar immer noch einfach zu bedienen, aber die Einstellungen, die richtigen zu finden, ist dann doch schon ein Studium nötig. Und manche Apps scheinen das auch vergessen zu haben, dass das Kundenerlebnis das Wichtigste ist. Und die Einfachheit, also weiß nicht, hast du den Eindruck auch oder wie beobachtest du den Markt dort?
Oh ja, da können wir wahrscheinlich Stunden drüber philosophieren. Also ich glaube tatsächlich, dass der Markt für Mobile Phones so ein bisschen schwächelt, also an Innovation. Allerdings ja, fallen mir da jetzt auch nicht viele Dinge ein, wie man dann noch innovativer werden kann. Im Endeffekt sind ja iPhones und Android-Phones alle, die sind ja, funktionieren, die sind etabliert, jeder hat jetzt ein Smartphone, wir alle haben Internet everywhere und können unsere Videocalls machen. Also wo ist da jetzt noch wirklich Opportunity sozusagen? Und ich glaube auch deshalb investieren die meisten Investoren nicht mehr in Consumer-Apps, weil der Markt einfach quasi durch ist. Und einfach komplett gesättigt. Trotzdem entwickelt sich der Markt ja immer weiter. Also finde zum Beispiel, dass Apple einen relativ guten Job macht mit der Apple Watch, mit CarPlay, mit Apple TV und so quasi einfach weiter expandiert und immer neue innovative Produkte an den Start bringt. Ja, aber ist schon richtig, dass die... Schade ist für mich, dass es so unfassbar komplex ist, tatsächlich einen Wettbewerber zu bauen für Operating Systems. Also neben macOS und Windows hat man ja nur noch Linux als Alternative. Und Linux ist quasi irgendwie nicht existent, außer unter quasi IT-Fachpersonal. Träume immer davon, nochmal ein Operating System irgendwann mal zu entwickeln.
Ist dann Pitch Ahnung, so ein Zwischenschritt?
Nee, nicht wirklich. Also Pitch passt eigentlich perfekt für mich als Gründer zu meiner DNA. Also wir entwickeln quasi Präsentationssoftware für moderne Teams. Und in meiner DNA ist quasi immer so schon immer Softwareentwicklung und Design. Und Design spielt eine extrem große Rolle in Präsentationen und daher passte so dieser Bereich für mich als Gründer einfach perfekt. Ich glaube, Operating Systems sind so hochtechnologisch, dass das ist nicht so meine Stärke unbedingt.
Aber dann hast du mal bei Microsoft geguckt, was gibt es da noch so für Programme, welches kann ich besser machen, und hast ja PowerPoint ausgeguckt, oder?
Ja, witzige Story. Also tatsächlich hatte ich dadurch, dass ich Teil des Management-Teams war, ein bisschen Einblick in so die Metriken der so gängigen Produkte von Microsoft und hatte direkt nach dem Exit schon wieder den Hunger, irgendwie nochmal zu gründen, und hatte für mich damals eine relativ große Frustration empfunden, dass das Wunderlist nie profitabel war. Und ich hatte mir dann geschworen, die nächste Gründung wird ein Produkt, das wir idealerweise von Tag 1 monetarisieren können und halt zu großen Umsätzen skalieren können. Den Stress, den man empfindet, auch wenn irgendwie man hat viele Mitarbeiter, viel Venture Funding, aber wenig Umsätze, das macht halt einfach keinen Spaß als Gründer. Und kurz vor der Gründung von Pitch waren quasi B2B-SaaS-Anwendungen so der absolute Megatrend in der Venture-Welt. Also B2B, quasi Software, die man direkt für Unternehmen entwickelt, und Software as a Service, quasi Produkte, die man kostenlos testen kann, in denen man dann einfach upgradet auf die Bezahlversion, wenn sie einem gefällt. Diese Firmen oder Firmen dieser Art waren einfach unfassbar erfolgreich. Viele davon sind an die Börse, in Europa zum Beispiel UiPath extrem populär. Und dann ging so bei mir die Suche los, welche Art von B2B-SaaS-Company könnte ich denn gründen? Und der Markt für Design-Software im Allgemeinen, der boomte zu der Zeit. Also relativ viele Produkte in dem Design-Space sind einfach neu entstanden. Aus Australien kam Canva und aus Russland Miro, aus den USA Figma. Diese Firmen sind einfach sehr schnell sehr erfolgreich geworden und haben viele Umsätze generiert. Und dann war so meine Überlegung, ist da nicht irgendwo noch eine Produktkategorie Kategorie für mich übrig? meine Überlegung war, dass ich hatte mich so ein bisschen an die Metriken von PowerPoint erinnert, und für mich stand fest, dass das Präsentationssoftware irgendwie komplett outdated ist. Also herausragende Präsentationen blitzschnell zu erstellen, ist halt unfassbar komplex. Also wenn man jetzt in PowerPoint beispielsweise oder Keynote versucht, quasi mit einem weißen Canvas, also weißen Papier, irgendwie eine schöne Präsentation zu erstellen, ist halt nahezu unmöglich für jemanden, der jetzt nicht unbedingt ein Design-Team an der Hand hat oder erfahrene Copywriter und so weiter. Und dann kam mir die Idee, warum entwickeln wir nicht Pitch, quasi moderne Form von Präsentationssoftware, und wir versuchen quasi Präsentation als neuen Standard für Unternehmenskommunikation und Kollaboration zu etablieren. Für mich war klar, dass der Markt gigantisch ist, also quasi jeder Computer hat irgendeine Art von Präsentationssoftware installiert. PowerPoint alleine hat wahrscheinlich zwischen 500 Millionen bis 1 Milliarde Anwender. Und da war dann meine Denke, ich will gar nicht mit PowerPoint unbedingt in den Wettbewerb treten, aber vielleicht 10% vom Markt zu gewinnen, würde ja schon bedeuten, dass wir eine gigantische Anzahl an Anwendern hätten und da auch echt einen großen Impact generieren könnten. Und hatte damals meine ehemaligen Mitgründer von Wunderlist angesprochen und habe ihnen erzählt, ich habe so eine neue Idee, aber ich glaube, die Idee ist echt bescheuert. Ich habe die Idee, eine Präsentationssoftware zu entwickeln. Und dann hatten meine Mitgründer und Mitgründerinnen waren aber hellauf begeistert und hatten quasi mich davon überzeugt, dass ja im Endeffekt alle wichtigen Entscheidungen im Business auch so wie, und in der Politik ja irgendwie darauf basieren, dass die Informationen aus Präsentationen kommen. Also jetzt in Unternehmen werden ja strategische Meetings immer mit Präsentationen unterstützt. Der Vertrieb wird mit Präsentationen unterstützt. Gründer gewinnen Investoren mit Präsentationen. Und dann habe ich einfach so für mich festgestellt, ja, also da, wenn man da so das richtige Produkt entwickelt, kann man tatsächlich globalen Impact generieren. Und wir könnten potenziell Unternehmen dabei helfen, Millionen von verlorenen Stunden an Arbeitszeit irgendwie wiederzugewinnen, indem wir ihnen dabei helfen, quasi die besten Präsentationen der Welt in kürzester Zeit zu entwickeln. Und wenn man sich auch im Business einfach so die erfolgreichsten Unternehmen der Welt anschaut, beispielsweise Apple und Tesla, die haben quasi die Kunst des Präsentierens ja perfektioniert. Ja. In Apple Keynotes schalten sich Millionen von Kunden ein, wenn Elon Musk mal eine Präsentation hält über ein neues Auto, das potenziell in 10 Jahren auf den Markt kommt, schalten da Millionen von Zuschauern ein. Ja, und im Prinzip sind ja quasi die erfolgreichsten Unternehmen der Welt auch gleichzeitig die besten Storyteller und nutzen das Format Präsentation. Und so kam quasi die Idee zu Pitch. Und ja, jetzt sind wir hier 4 Jahre später.
Ist denn jetzt Pitch ein besseres PowerPoint? Besseres PowerPoint oder Mindmapping oder Tool oder so? Also, ich hatte erst gedacht, dass da sich kreative Leute präsentieren und anbieten und so weiter. Aber was ist das jetzt genau?
Ja, also Pitch zu erklären ist gar nicht so einfach. Also wir bauen im Endeffekt mehrere Produkte in eine Lösung. Also wenn bisher konnten Unternehmen quasi eine Präsentation erstellen, die dann irgendwie in ein anderes Format umwandeln, zum Beispiel PDF, und dann irgendwie via E-Mail teilen. Und wir haben quasi die Intention, also wir nennen es quasi the first complete platform for presentations, zu entwickeln. Wir versuchen quasi nicht nur die nächste Generation von PowerPoint zu entwickeln, sondern auch zusätzlich neue innovative Funktionen hinzuzufügen. Beispielsweise kannst du im Pitch relativ einfach ein Template finden für ein Pitch Deck beispielsweise. Also wenn du jetzt
relativ
sehr einfach. Also du kannst im Pitch ein Template finden für ein Pitch Deck. Und innerhalb von wenigen Minuten dir dein eigenes Pitch-Deck zusammenbauen. Und dann kannst du die Präsentation über einen einfachen Link teilen und siehst in Echtzeit, wer deine Präsentation gerade öffnet. Also wenn du jetzt beispielsweise Gründer bist oder Gründerin und du möchtest deine Präsentation mit Investoren teilen, siehst du in Echtzeit, Investor A öffnet gerade deine Präsentation, ist gerade auf Slide Nummer 4 und wir haben zudem noch viele andere Funktionen, wie zum Beispiel Recordings. Also da kannst du quasi dich auf der Präsentation noch aufnehmen und kannst jemanden quasi völlig asynchron durch eine Präsentation durchführen, ohne dass du die Präsentation live gibst sozusagen. Also du musst nicht in einem Meeting sein, sondern wirklich nur den Link verschicken und kannst jemand durch die Präsentation führen. Meine Empfehlung wäre einfach mal ausprobieren. wir haben da vieles vor. Aber um deine Frage wirklich klar und deutlich zu beantworten, wir versuchen schon glasklar eine sehr moderne Alternative zu PowerPoint zu entwickeln und langfristig auch eine große Relevanz in dem Markt zu haben.
Dann Microsoft zu verkaufen?
Nein. Definitiv nicht. Nein, also da kann ich, die Frage bekomme ich lustigerweise ziemlich häufig. Aber Microsoft würde sich niemals die Blöße geben und Pitch akquirieren, weil würde ja bedeuten, dass Jahre an Entwicklung an PowerPoint irgendwie in die falsche Richtung liefen. Insofern, Microsoft würde immer entscheiden, wir setzen auf PowerPoint und versuchen lieber in den Wettbewerb zu gehen mit Pitch, aber nicht irgendwie Pitch zu akquirieren. Und das ist für mich einfach nicht von Interesse. Ja? Also ganz offen gesprochen, Geld macht nicht glücklich und habe persönlich null monetäres Interesse daran, jetzt nochmal den Prozess zu durchlaufen und ein Unternehmen zu verkaufen. Was mich persönlich antreibt, ist einfach eine globale Software-Company made in Germany zu bauen, die irgendwie globale Relevanz hat, also über die auch tatsächlich US-Unternehmen sprechen oder Unternehmen in China oder wherever. Und ganz klar, wenn ja, das Pitch soll einfach quasi das eigene Microsoft werden, quasi.
Das ist natürlich ein großes Ziel, was ja sehr, sehr cool ist erstmal. Aber ich gerade, wenn man dann antritt gegen Microsoft oder auch Apple mit Keynote, dann, das sind ja am Ende oft vorinstallierte Sachen und am Ende haben die Leute ein MacBook oder sie haben irgendeinen PC, wo Windows drauf ist und dann ist der Impuls, PowerPoint zu öffnen, weil das jeder schon beim Referat in der Schule macht, ja sehr, sehr groß. Also wie schafft man es dann, Hallo zu sagen, wir sind hier viel besser?
Tolle Frage. Da würde ich gerne nochmal zu Wunderlist zurückkommen. Wir hatten damals die Idee, quasi eine Multi-Plattform-Task-Management-App zu entwickeln. Das bedeutet, eine App, mit der Listen und Tasks verwaltet werden können auf iPhone, Android, iPad, Mac, Windows und dem Browser. Vor Wunderlist existierten vermutlich, keine Ahnung, 2500 Alternativen, von Things zu OmniFocus zu Todoist und etliche Task-Management-Apps. Und Apple hatte ebenfalls Reminders als vorinstallierte Task-App quasi auf dem iPhone. Pitch ist da sehr ähnlich, dass jede große Firma, Google hat Google Slides, Apple hat Keynote, Microsoft hat PowerPoint, jede große Firma in den USA hat irgendwie ihre eigene Präsentationslösung. Heißt, du hast recht, wir treten quasi an gegen entweder vorinstallierte Präsentationssoftware oder noch schlimmer, kostenlose Präsentationssoftware. Dessen bin ich mir bewusst seit Tag 1. Also die Herausforderung für uns ist einfach, von Stunde 0 ein besseres Produkt zu entwickeln, das Anwender einfach lernen zu lieben. Hat damals bei Wunderlist funktioniert und meine Wette halt als Gründer von Beginn war, dass ich kann es schaffen, eine Lösung zu entwickeln, die einfach deutlich besser ist als alle Alternativen und für alle Unternehmen der Welt einfach deutlich mehr Sinn macht.
Ja, aber sorry, nochmal nachgehakt. Also dann rufst du dann bei Firmen an und sagst, probiert das doch mal aus oder... Nee. Platzierst du es irgendwo im App Store ganz oben oder also so konkret? Wie machst du das? Du kannst so ein Ding, weil du kannst ja nicht bei Microsoft anrufen, weil die werden jetzt nicht dir helfen.
Ganz pragmatisch und ganz simpel. Wir haben ein sogenanntes Freemium Business Modell. Soll bedeuten, jeder, ob Studenten in der Universität oder Mitarbeiter in Unternehmen können einfach pitch.com besuchen und sich die Software runterladen, installieren und austesten und komplett kostenlos ausprobieren. Und so kriegen wir quasi unseren Fuß in die Tür. So kriegen wir relativ einfach viele Nutzer, die Software ausprobieren. Und üblicherweise zwischen 20-40% dieser Nutzer, die Software ausprobieren, sind begeistert und kommen immer wieder und bringen dann Pitch in Unternehmen. Und wir haben halt schon relativ viele große Kunden, mittlerweile über 5000 zahlende Kunden weltweit, in den USA, in Europa. Und da kommen quasi alle organisch. Sprich, da kommt quasi der übliche Prozess ist, dass jemand in einem Konzern mal Pitch findet über Word of Mouth, also quasi entweder irgendwie darüber liest oder eine Präsentation von jemand anderem irgendwie sieht und fragt, hä, wie hast du denn die Präsentation erstellt? Und dann kriegt er halt gesagt, ein Pitch, mega coole Software, probier doch mal aus. Und so etablieren sich quasi neue Produkte. Und je besser das Produkt ist, umso schneller und so viraler verteilen sich solche solche Apps wie, wie Pitch. Sprich, also in unserer Branche sagen wir dazu halt einfach Product-Led Growth. Also wir wachsen durchs Produkt quasi komplett organisch. Wir haben tatsächlich auch ein unfassbar starkes Sales-Team von 2 Mitarbeitern. aber wir bereiten uns quasi sehr, sehr langfristig darauf vor, auch irgendwann an deutlich größere Unternehmen zu verkaufen, wo man bestimmte Restriktionen hat, bevor man da wirklich installiert werden kann. Aber ja, so.
Das hätte ich auch gesagt. Das hätte ich auch gesagt. Das hätte ich gar nicht installieren können. Aber Elon Musk hat ja nicht mal eine Presseabteilung. Und von daher näherst du dich da schon an.
Ja, genau.
Weil du sagtest, eine der weltweit bekannten Softwareunternehmen, sag ich mal, aus Deutschland. Warum ist das wichtig, dass das dieser Fakt, du investierst auch in viele deutsche Startups, habe ich gesehen. Ja. Also warum ist das wichtig? Du könntest ja wie viele andere, auch deutsche Investoren wie Angermeier oder so, einfach ins Ausland gehen und da dein Geld vermehren. Und in San Francisco, ich denke an Socher, den KI-Papst sozusagen, der nach in Silicon Valley gegangen ist. Also,
ja, das ist eine sehr gute Frage. Also, keine Ahnung, ich komme ja halt aus Brandenburg, aus der Havel, ja. Wir hatten damals nicht viel, weder im Osten noch nach der Wende. Und für mich gab es da halt irgendwie keinen Anschluss. Also beschreibe mich immer sehr gerne als simpler Nerd. Ich habe halt einfach extrem gerne Software entwickelt und hatte damals zur Schulzeit schon versucht, irgendwie mal herauszufinden, wo zieht es mich denn hin, und hatte das Gefühl, dass in Deutschland halt kaum interessante Softwareunternehmen existieren, die für mich interessant sind. Also maximal irgendwelche Gaming-Studios, die coole Spiele entwickeln, aber nicht irgendwie so herausragende, weltweit führende Softwareunternehmen. Und ich glaube, daraus ist so ein bisschen für mich entstanden, dass ich, also A, liebe ich meine Heimat, sowohl Brandenburg als auch Berlin als auch Deutschland, und bin der Meinung, dass wir einfach unbedingt, um langfristig global relevant zu sein, einfach Digitalunternehmen brauchen, die unfassbar erfolgreich sind, die idealerweise nicht nur akquiriert werden, sondern dann auch irgendwann mal vielleicht eine amerikanische Firma kaufen, und irgendwie mit allen Großen am Tisch sitzen können, damit wir da nicht den Anschluss verlieren. Und woher
hat
die
Motivation? Hat sich da was gedreht? Also ich meine, wir sagen ja immer, wir haben den Anschluss verloren, aber hast du das Gefühl, wir haben schon ein paar Meter aufgeholt?
Auf jeden Fall. Also ich bin selber nach Berlin in 2007 oder 2008 oder so gekommen, wenn ich mich recht entsinne. Und zu der Zeit war so StudiVZ relevant und viele so Community-Startups, viel E-Commerce, wo ja echt große Firmen entstanden sind, wie Delivery Hero oder Zalando. Aber so Commerce-Themen haben mich irgendwie nie gereizt. Also irgendwie für mich ist quasi Einzelhandel online jetzt nicht unbedingt Technologie, sondern eher so ein Marketing-Play. Ich glaube, dass wir aus der Sicht von Venture Capital tatsächlich extrem weit sind. Also egal, wer jetzt eine Firma gründen möchte, das Geld liegt eigentlich auf der Straße. Gerade für Frühphasenfinanzierungen findet eigentlich jeder relativ leicht mit einer guten Idee und einem guten Pitch eine Finanzierung. Also wir haben extrem viele Angel-Investoren, wir haben extrem viele Frühphasen-Investoren wie Cherry Ventures, Blue Yard, Holzbrink, you name it. Also ich glaube, da sind wir als Standort Deutschland und als Standort Berlin extrem gut aufgestellt. Es existiert aber in Deutschland immer noch kein, vermutlich schon, aber nicht so unbedingt relevanter Global Player im Digitalbereich.
Ist Celonis so ein...
Sicherlich, aber wer kennt Celonis jetzt außerhalb der Industrie? Vermutlich niemand.
Ja, das stimmt.
Genau. Die Frage ist halt einfach so auf dem Scale, wo sich Google und Apple und Facebook und so weiter befindet oder Zoom und so weiter, da existieren einfach keine Firmen.
SAP.
Ja, also sorry. Ja, siehst du, da hast du vollkommen recht. SAP existiert, sehr relevant. Ja.
Ein historisches Unternehmen.
Absolut, absolut. Gerade mit eigenen Herausforderungen, meiner Meinung nach.
Ja, genau, das wäre jetzt nochmal ein eigenes Thema, aber gut.
Ja.
Ja, hast du eigentlich noch viel Kontakt zu Frank? Ihr habt ja viel zusammen gemacht. Du warst ja auch bei Freigeist und hast ja mit ihm zusammen bei Lilium. Habt ihr noch viel Kontakt und guckt ihr regelmäßig zusammen Höhle Löwen oder so?
Ja, Frank und ich sind tatsächlich extrem gut befreundet. Bin immer noch investiert in Freigeist und versuche Freigeist immer wieder zu unterstützen, wo ich nur kann. Bin halt mit Pitch extrem beschäftigt. Und insofern sehe ich mich da eher mittlerweile als stiller Investor sozusagen, der einfach in den Fonds mit investiert hat. Frank ist einer meiner engsten Freunde. Wir sind, bei ihm ist ja bekannt, dass er immer wieder nach Mallorca reist und von dort aus arbeitet. Wir sind dort Nachbarn. Also wir verbringen tatsächlich...
Frank ist immer Instagram, sieht man immer auf diesen, wie heißen diese Skateboards zum Fliegen auf dem Wasser.
Heißen die Flightboards?
Keine Ahnung, machst du das auch? Das sieht immer ganz aus, ja.
Genau, das ist so ein sicherlich Hobby, das wir teilen. Genau, aber Frank ist für mich tatsächlich eine absolute Schlüsselperson in meiner Karriere. Er hat damals, war der erste Investor in Wunderlist und hat mir den Weg geebnet, quasi einfach so erfolgreicher Gründer zu werden. Und so bin ich ihm da mega dankbar und wir tauschen uns regelmäßig aus, nahezu täglich.
Dann mal schöne Grüße.
Ja, Schlussfrage? Ja. Wir haben mal eine Schlussfrage. Schulnotenfrage.
Du hast sie eigentlich schon ein bisschen eingeleitet, also dadurch mit der Frage, ob Deutschland ein paar Meter aufgeholt hat. Wie gut ist Deutschland also jetzt von sehr gut bis ungenügend, also das gute alte Schulsystem, wenn es um ja, Softwareunternehmen oder...
Ja, Software, moderne Softwareentwicklung vielleicht.
Oder Digitalunternehmen halt, so à la Apple und Co.
Ja, gute Frage. Also Schulnoten, vermutlich eine 3 oder so. Und eine 3 deshalb, also ich würde sagen, im Bereich frühen Phasen, da existieren schon mittlerweile extrem viele Softwareunternehmen. Insofern würde ich da sogar 2 oder 1 geben. Ich glaube, da hat sich Berlin einfach und Deutschland unfassbar stark positioniert mittlerweile. Und wir sind in Europa neben London so der Standort überhaupt. Im Bereich können wir irgendwie in Wettbewerb treten mit Apple, Google, Facebook und so on? Nein, also da eher eine 6. Und daher im Durchschnitt die 3.
3, alles klar.
Ja, vielen Dank.
Danke, Christian
Reber. Sehr gerne, hat mich sehr gefreut. Vielen lieben Dank.
Audio Now.